Ja, ihr Lieben, bei diesem Thema Kollekte fällt mir ein Erlebnis ein, was ich kürzlich hatte mit meinen zwei ältesten Kindern, also mit Ernestine und Leopold, die sind 6 und 4. Und zwar war es so in einem der letzten Gottesdienste in Lübeck, wo wir teilgenommen haben, da kam dann der Gottesdienstleiter zu mir und sagte, sollen wir den beiden nochmal die Gelegenheit geben, die Kollekte einzusammeln, also mit dem Körbchen rumzugehen. Und dann haben die beiden solche Masken bekommen mit so aufgedruckten 100-Euro-Scheinen. Und sie waren tatsächlich, waren auch dann ganz begeistert. Wir kriegen Körbchen und so. Und dann, okay, sie wollten das machen. Und dann sagte Ernestine, die Große, sagte so, und dann nehme ich das ganze Geld, was ich gesammelt habe, und kaufe mir davon was Schönes. Und das hat ein bisschen den Hintergrund, dass die Ernestine und der Leopold, dass sie es sehr lange nicht erlebt haben, dass die Kollekte im Gottesdienst bei uns gesammelt wurde. Die wurde nämlich am Ausgang gesammelt. Da stand dann das Körbchen draußen und sie konnten sich gar nicht mehr daran erinnern, dass es eigentlich Teil des Gottesdienstes war, dass man herumläuft und Geld einsammelt oder Geld gibt. Zudem kam noch dazu, dass wir Schachbrettaufstellung haben. Und nicht solche Reihen. Und das bedeutete, dass meine beiden Kinder sehr emsig durch den Gottesdienstraum liefen und manche Leute das Glück hatten, zweimal den Korb abzubekommen und manche leider gar nicht. Es war also auf jeden Fall ein Highlight. Ja, ich möchte gerne zu Beginn dieser Predigt noch einmal meine Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit so auf Jesus lenken, der uns das Wort gibt für unsere Seele, was wir brauchen. Ich möchte mit ihm reden. Jesus Christus, du hast das Wort, was wir an diesem Morgen brauchen, ob es durch ein Lied kommt, durch die Moderation oder jetzt durch die Predigt. Danke, dass du uns innerlich berührst. Danke, dass du es bist, der uns aufschließen kann. Und so bitten wir dich jetzt, dass du durch die Reihen gehst, dass du dich zu uns setzt und dass du uns dein gutes Wort austeilst. Amen. Letzten Sonntag haben wir von der liebevollen Annahme Gottes gehört, dass wenn wir uns an das Kreuz stellen, dass wir dann in diese liebevolle Annahme durch Gott hineinkommen. Es war unter dem Titel Das Gericht und die Liebe Gottes. Und das ist Gerichtssprache, die da im Hintergrund steht. Gericht, Gerechtigkeit, gerechtfertigt sein, angenommen sein. Und ich habe da so eine Sache, da möchte ich noch mal gerne meine Lupe hinhalten. Und zwar gibt es einen Vers, der mich schon ein bisschen länger so begleitet und über den ich immer wieder stolper. Vielleicht liegt es daran, dass ich geistlich ein bisschen schwerere Füße habe. Vielleicht sagst du, wieso, ist doch kein Problem, mach ich mir gar keine Gedanken drüber. Ich möchte es trotzdem mit euch teilen. Und zwar ist es in Römer 10, Vers 10. Und der Vers heißt, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Und da bin ich drüber gestolpert. Das klingt ja so, dass da irgendwie zwei verschiedene Sachen passieren. Einmal, dass ich für gerecht erklärt werde, dass ich angenommen werde von Gott und dann, dass ich gerettet werde. Dabei benutzen wir als Christen, glaube ich, diese Worte oft sehr synonym, also ein bisschen austauschbar. Der eine sagt lieber erlöst, der nächste sagt gerettet oder angenommen oder ich bin Kind Gottes. Aber warum wird es denn hier so auseinandergezogen? Ist es eine Doppelbedingung? Dafür, dass ich dann vielleicht am Ende das ganze Paket sozusagen bekomme. Also es geht in dieser Predigt darum, um den Mund, um das Bekennen. Ich möchte mal rausfinden, was es eigentlich damit auf sich hat hier. Und es geht darum, dass das uns scheinend uns hilft. Und deswegen gebe ich dieser Predigt zuerst einmal diese ganz allgemeine Wendung als Überschrift. Wer redet, dem kann geholfen werden. Das ist ja so eine Wendung und das muss ich mir auch mal wieder, immer wieder sagen, weil ich auch jemand bin, der irgendwie manchmal glaubt, ich muss das jetzt alles alleine hinkriegen. Und das ist nämlich gar nicht so. Ich möchte kurz mit euch den Kontext dieses Verses betrachten. Römer 10, also der Römerbrief, ist so ein Brief. Paulus hat da den Anlass, dass die Christen in Rom bestimmte Fragen haben zum Glauben und wie man denn eigentlich mit Gott ins Reine kommt. Und dann gibt es die einen und dann gibt es die anderen und man streitet sich. Und Paulus stellt in Römer 10 nochmal zwei Formen von Gerechtigkeit gegenüber, also zwei Formen, wie man eigentlich mit Gott ins Reine kommt. Und das eine, das erste ist, in Vers 5 sagt er, wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, also alles richtig macht nach Gottes Maßstäben, dann gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderung erfüllt. Okay, das ist die eine Form der Gesetzes, der Gerechtigkeit, die Forderung erfüllen. Und dem stellt er eine andere Form der Gerechtigkeit gegenüber, nämlich die Gerechtigkeit, die für den da ist, der an Jesus glaubt. Und diese Anerkennung, die stellt er dem gegenüber. In der ersten musst du alles richtig machen, und in der zweiten, da kannst du gar nichts machen. Und so zitiert er indirekt aus der Heiligen Schrift, aus seiner Heiligen Schrift, aus dem Buch Mose und sagt in Vers 6, 7 und 8 dann, die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, die sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel aufsteigen, so als ob man Christus aus dem Himmel herabholen müsste? Oder kann jemand in den Abgrund hinabsteigen, so als ob man Christus auferwecken müsste? Also in dieser Gerechtigkeit, da kann man nichts tun. Man kann nicht so doll glauben, dass Jesus endlich zu mir kommt. Ich kann das nicht bewirken. Ich kann nicht so doll glauben, dass er aufersteht. Das ist alles schon passiert. Ich kann mir nichts erarbeiten, aber diese Gerechtigkeit findet etwas vor. Sie findet etwas in mir drin. Und das kommt jetzt in Vers 8. Das Wort, das Gott spricht, was dich gerecht macht, ist nicht in unerreichbarer Ferne, sondern es ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. In deinem Mund und in deinem Herzen. Und mit diesem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden, sagt Paulus. Also er redet über dieses Wort, was die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in uns vorfindet. Und dieses Wort liegt in unserem Herzen und in unserem Mund. Das ist so der Vorlauf. Und jetzt fragen wir, was macht denn das Herz mit der Botschaft? Sagen wir mal, wir haben gehört die Predigt letzten Sonntag oder wir haben gehört, was die Täuflinge gesagt haben und es geht in unser Herz. Was macht unser Herz idealerweise? Es glaubt. Und was macht unser Mund mit dieser Botschaft idealerweise? Er bekennt, er sagt, ja, das bekenne ich, das stimmt. Also das schaut Paulus so an und dann folgert er in Vers 9, okay, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Okay, Paulus nimmt hier diese alttestamentliche Stelle und sagt, es kommt aufs Herz an und auf den Mund, da passieren zwei Dinge. Aber jetzt hört sich das ein bisschen für mich so an, als gäbe es hier eine Doppelbedingung. Also ich muss mit dem Herzen glauben und ich muss es auch bekennen mit dem Mund. Und dann kommt Vers 10, das ist mein Predigtvers heute, da wird es noch deutlicher. Und Paulus scheint das nochmal weiter auseinanderzuziehen und zu unterscheiden, was im Herzen passiert und das, was der Mund tut. Wir lesen nochmal den Vers. Denn man wird für gerecht erklärt, oder die Hoffnung für alle sagt, denn ich werde von Gott angenommen, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. So, und jetzt sind wir da angekommen und jetzt möchte ich mal fragen, ja, was heißt denn das? Warum unterscheidet Paulus das so? Was hat das mit mir zu tun? Was bedeutet das für meinen Glauben? Und an dieser Stelle ist, denke ich, ein Hinweis angebracht, so eine Art kleine Warnung, Achtung, hier ist ein Missverständnis vergraben, auf das man leicht stößt. Und zwar das Missverständnis von mechanischen Regeln. Es gibt Theologien und es gibt so Glaubensweisen, die behandeln den Glauben wie mechanische Regeln. Was ist eine mechanische Regel? Eine mechanische Regel bedeutet, wenn du das und das tust, so und so, dann bekommst du dieses Ergebnis. Ganz genau. Also eine mechanische Regel braucht man beim Befolgen von Gebrauchsanweisungen zum Beispiel. Und manchmal behandeln wir vielleicht oder verstehen wir unseren Glauben so, ich habe doch das und das gemacht, warum ist denn nicht dieses Ergebnis rausgekommen? Und das ist ein Missverständnis. Vielleicht hast du ein Beispiel im Sinn für eine mechanische Regel. Wenn nicht, dann möchte ich dir jetzt ein Beispiel geben, damit du verstehst, was ich meine. Vielleicht kennt ihr diese Regel. Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf und schon geht die Tube auf. Das ist eine mechanische Regel. So und so musst du es machen und dann hast du dieses und jenes Ergebnis. Und im Glauben gibt es das auch, wie ich gesagt habe. Ich kenne aus dem persönlichen Gespräch mit Menschen so diese Not, dass da jemand kommt und mir sagt, ich weiß nicht, ich habe schon so oft gebetet, ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Ich habe nochmal das Übergabegebet gesprochen und ich habe mein Leben nochmal Jesus gegeben und ich habe es nochmal bezeugen lassen. Kommt jemand zu mir, der zwar getauft ist und auch schon jahrzehntelang und so, aber immer noch, ich muss es irgendwie richtig machen, damit ich dieses Ergebnis kriege. Und ihr merkt, so funktioniert Glaube nicht. Das hat nichts mit der Art, mit spirituellem Leben zu tun. Das ist eine Art von Aberglaube, der wissen will, mit welcher Formel ich Sicherheit bekomme. Da geht es um die Formel. Welche Formel muss ich anwenden, um eine Sicherheit zu bekommen? Sodass ich in den Himmel komme zum Beispiel. Das hat was mit Kontrolle zu tun, auch mit Angst. Und davon haben wir letzten Sonntag gehört. Die Liebe hat es nicht mit so einer Angst zu tun. Also das kann nicht gemeint sein bei diesem Vers mit diesem Herzen und mit dem Mund. Es kann nicht damit gemeint sein, du musst es so machen und so und diese beiden Dinge musst du befolgen. Und Paulus nimmt dieses Missverständnis auf und nimmt dem gleich den Wind aus den Segeln im nächsten Vers und sagt, darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird nicht beschämt werden. Und er zitiert aus Jesaja 28. Jeder, der ihm vertraut, wird nicht beschämt werden. Also das sage ich dir, mir, das sage ich uns jetzt klipp und klar. Wenn du auf Jesus vertraust, dann wird eine Sache nicht passieren. Du wirst nicht einmal vor Gott stehen und er wird dir sagen, okay, du hast zwar geglaubt, aber du hast nicht das und das Gebet gesprochen. Deswegen, nee, kann ich dich nicht, nein, das wird nicht passieren. Vertrau auf den Herrn, vertrau auf den Herrn. Du wirst nicht beschämt dastehen, du wirst nicht dastehen und abgewiesen werden. Jeder, der ihm vertraut, der wird nicht beschämt werden. Das ist klipp und klar, das steht fest. Aber bleibt trotzdem die Frage, was ist denn nun mit dem Vers, mit dem Glauben im Herzen, durch den ich anerkannt werde und mit dem Wort im Mund, durch das ich gerettet werde? Was heißt denn das nun? Wie kann ich das verstehen? Ich bin der Meinung, dass Paulus der Tatsache folgt bei diesem Vers, dass wir Menschen eine Innenseite haben und eine Außenseite. Wir haben etwas, was in uns passiert, und wir haben Dinge, die dann außerhalb passieren. Das Herz, könnte man vielleicht sagen, einerseits und das, was wir ins Leben rufen, das, was wir aussprechen, das, was wir benennen. Wenn etwas Gewichtiges in uns passiert, ja, wenn was Großes mit uns passiert oder etwas sich etwas Großes ansammelt, dann drängt das nach außen, dann drängt das in eine Reaktion, zum Beispiel in Lachen, manch einer tanzt, in Tränen, oder in Gesang, in Worte, es drängt nach außen. Etwas Wichtiges, das in uns passiert, es drängt nach außen. Und ich möchte jetzt hier einmal kurz seelsorglich einhaken und ich sage mal was Paulus hier nicht gemeint hat, ja, aber ist mir trotzdem wichtig. Und zwar, es kann uns tatsächlich retten, es kann unsere Seele retten, unser Innenleben, etwas auszusprechen, was gesagt werden muss, was auf uns lastet. Das kann uns frei machen, es kann uns erlösen, es kann uns unsere Bindung wegnehmen, etwas auszusprechen. Zum Beispiel große Zweifel, große Schuld, die wir mit uns rumtragen, große Gewissensnot, große Verletzung, die endlich mal benannt und gesagt und auf den Tisch gelegt werden muss. Und diese Dinge, wenn sie ausgesprochen werden, wenn sie vor Gott ausgesprochen werden, zum Beispiel in der Seelsorge, mit jemandem, dem ich vertraue, also mit jemandem, der sich um mich kümmert, der sich um meine Seele sorgt, wenn ich das vor Gott ausspreche, dann werden Bindungen gelöst und dann wird mein innerer Freiraum größer. Wir kriegen dafür eine Rechnung, wenn wir diese Dinge nicht irgendwann aussprechen. Und diese Rechnung macht sich bemerkbar in unserem Körper, in unserem Geist, in unserem Leben. Und deswegen ist es eine Ermutigung für Menschen, auch wie mich. Irgendjemand, ich weiß nicht warum, ich habe immer mal wieder so diesen Gedanken, ich habe es vorhin auch gesagt, so, ich schaffe das alleine. Nee, ich rede da nicht drüber. Ich habe mir in meinem Büro an eine Tafel geschrieben, ich muss nichts alleine machen. Das gilt auch wirklich für fast alle Dinge im Leben. Ich muss nichts alleine machen. Das muss ich mir vor Augen halten, immer wieder. Und auch du bist nicht dazu gemacht, deine Last alleine zu tragen. Wir sind dazu einfach nicht gemacht. Und deswegen als Ermutigung, das Wort, was uns befreit, was unsere Seele rettet, was uns atmen lässt, vielleicht müssen wir es sagen. Vielleicht ist diese Woche, vielleicht ist dieses Jahr das die Zeit, in der du aussprichst, was dir auf der Seele liegt. Die seelsorgliche Schleife verlasse ich jetzt und komme wieder zu dem Vers und frage, was Paulus hier eigentlich sagt. Er redet ja nicht hier von unseren inneren Lasten an diesem Punkt, sondern er redet von unserem Glauben, den wir bekennen. Er redet also von dem Wort, was Jesus als unseren Herrn preist. Er redet von dem Wort, was Jesus als unseren Herrn preist. Und dieses Wort gehört gesagt. Dieses Wort gehört gesagt. Der Glaube in meinem Herzen, mit dem kann ich merken und spüren, ich bin angenommen. Und ich kann mich zurücklehnen und ich kann durchatmen. Das ist aber noch nicht alles, so wunderbar das auch ist. Das heißt noch nicht, dass ich erlöst lebe. Und ich will mal dieses Erlöstsein mal von dem Endergebnis ein bisschen ablösen, sondern von unserem Leben reden. Erlöstsein, errettet sein heißt ja nicht nur, dass ich irgendwann dermaleinst dann auf der richtigen Seite stehen darf oder angenommen bin für Ewigkeit, sondern das hat ja was mit meinem Leben zu tun. Ich stehe ja in der Verbindung mit ganz vielen Dingen um mich herum, mit Beziehung, mit Familie, mit Gemeinde, mit Arbeitskollegen, mit einem Chef vielleicht oder einer Chefin. Mit einer Umwelt, mit einer Gesellschaft, mit Politik, mit meinem Körper, mit den Ärzten. Ich stehe in so vielen Beziehungen und da gibt es vieles, was mich binden kann. Wo ich merke, meine Hände sind gebunden. Wo ich merke, mir lastet ein Druck auf. Ich bin beladen, ich bin überfordert. Und in diese Bereiche hinein gehört das Wort, das Jesus als meinen Herrn preist und das sagt, ich bin Gottes Kind, ich gehöre Jesus. Und um uns darauf zu besinnen, brauchen wir Zeiten, um das zu bekennen. Und dafür haben wir auch den Sonntag und dafür haben wir den Gottesdienst und die Gemeinde, auch um das zu bekennen. Dieser Raum ist nicht der Raum, wo jeder nach vorne kommt und seine großen Zweifel auspackt. Diesen Raum muss es geben. Aber das hier ist der Raum, in dem wir gemeinsam unseren Glauben bekennen dürfen. Und manchmal bekennst du stärker als ich und dein Bekenntnis trägt mich. Und an einem anderen Sonntag kann mein Gebet vielleicht dich tragen. Und deswegen bekennen wir an diesem Tag, das ist der 8. Tag nach der Woche, es ist der erste Tag, der Auferstehungstag. Wir bekennen, wir treffen uns im Namen des Auferstandenen. Und in diesem Gottesdienst gibt es verschiedene Formen von Bekenntnisse. So gibt es das Glaubensbekenntnis. Das hat in unserer Gemeindetradition vielleicht nicht so eine große, Tradition. Es gibt das in anderen Kirchen, die beten das jeden Sonntag. Wir wollen es nicht zur Formel verkommen lassen, aber Dinge gemeinsam zu bekennen, hat eine Kraft. So bekennen wir in Liedern unseren Herrn, so bekennen wir, dass er das letzte Wort hat in der Anbetung. Auch die Kollekte ist eine Form des Bekenntnisses. Jetzt kommen wir zu der Geschichte vom Anfang. Die habe ich nicht nur so erzählt. Die Kollekte ist ein Bekenntnis, auch für mich. Es ist ein Zeichen und eine Feier, dass wir nicht dem Geld gehören, sondern dass wir das Geld unserem Herrn unterstellen, dass er es segnet, dass er damit was Gutes tut. Ich habe persönliche Erfahrungen mit dem Thema gemacht in den letzten Wochen und Monaten, seitdem ich mich so darauf vorbereitet habe, dass wir den Ort wechseln, habe ich mir viele Gedanken gemacht über, ja, wie klappt das finanziell, wie muss ich rechnen, wie muss ich vorsorgen, Thema Vorsorge ist ja auch groß, dann geht es um Miete, dann geht es um Finanzierung und so weiter. Und ich habe mich im Internet natürlich auch schlau gemacht. Und irgendwann fing mein Handy, mein Smartphone, fing irgendwann an, mir so Artikel vorzuschlagen. Ständig so, ne? Jetzt hier ETFs, ne? Fonds und so, musst du gucken, musst du aufpassen auch. Und guck mal mit Immobilienfinanzierung hier dies und das. Und ich las das. Und ich habe immer mehr mir Gedanken gemacht. Und irgendwann hat mein Handy mir Artikel empfohlen von The Motley Fool. Das ist so ein Börsenberatungsfirma. Und dann sitze ich da und lese das. Ich habe doch ein Rad ab. Es ist doch gar nicht meine Welt, gar nicht das, was ich haben will, gar nicht das, was ich brauche. Egal, ich lese das und komme da rein und frage mich und dann geht das los mit der Finanzierung und mit den ganzen Dokumenten und man muss sich da nackig machen, finanziell gesehen. Und irgendwann merke ich, man kann nicht zwei Herren dienen. Und ich bin getrieben und ich bin innerlich unruhig, immer wälze ich mich und diese Gedanken lassen mich nicht los. Wie klappt das alles? Und ich habe gemerkt, es ist nötig, dass ich sage, mir und auch laut, Moment, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Und diese anderen Sachen, um die ich mich kümmern müssen, okay, ich kümmere mich auf eine vernünftige Art und Weise darum, aber ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre nicht diesen Fragen. Und das macht frei. Und das macht frei und das gibt innere Ruhe und es gibt die Möglichkeit, auch wieder Dinge von sich abfallen zu lassen und Dinge abzulehnen und zu sagen, nein, ich lese das jetzt nicht. Nein, das ist jetzt nicht wichtig für mich. Ich gehöre Gott, ich bin Gottes Kind. Und so schließt Paulus diesen Gedanken ab mit einem Vers, Vers 13. Da sagt er dann nochmal, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn darum geht es im Römerbrief zu großen Teilen, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also ich komme nochmal zum Titel dieser Predigt. Ich möchte ihn nochmal kurz vorm Ende umbenennen. Wir sagen, wer redet, dem kann geholfen werden, aber wer den Namen Jesu anruft, der wird gerettet werden. Der wird gerettet werden und deswegen wollen wir das jetzt auch gemeinsam tun. Wir wollen den Namen Jesu zusammen anrufen. Wir wollen ihn als Herrn bekennen und du stehst da in deiner Situation und mit den Fragen, die du nicht beantworten kannst. Ich stehe da neben dir mit den Fragen, die ich nicht beantworten kann und vielleicht haben wir nur dieses Anrufen und dieses Herr, hilf. Aber das reicht. Es reicht, dass du hier bist, es reicht, dass du dort zu Hause sitzt und sagst, ja, Herr, hilf. Und so verkünden wir es. Jesus, der Auferstandene, ist mein Herr, der mir helfen kann. Wir stellen uns auf das, was uns von Jesus gesagt ist, auf das, was er getan hat und auf sein Vertrauen, das er Gott entgegengebracht hat. Vielleicht stehst du ja heute Morgen hier und sagst, ich glaube, ja, ich bin hier, aber hilf meinem Unglauben. Dann bist du auch am richtigen Ort. Wir stehen auf dem, was Jesus für uns getan und geglaubt hat. Auf seiner Treue. Und deswegen sagst du und sag ich jetzt in der Anbetung, ich bin Gottes Kind. Ich erhebe mein Lob. In den Kontext meines Lebens, über die Bereiche hin, die mir Fragen und Sorgen machen, auch manchmal, wenn sie feindlich sind, Und das tun wir. Wir tun es nicht in unserem Namen. Wir tun es in Jesu Namen. Okay? Amen. Amen.